Wir müssen ein bisschen beieinander sitzen, so ein bisschen kuscheln. Kuschelt mal.
Kuschelt mal ein bisschen, so wie Jens und ich machen das auch mal beim Podcast. Ja. Kuscheln auch mal. Ja. So, soll ich dich
schon. Sag mal alle was.
Komm mal rüber.
Ja, komm mal rüber. Ja.
Das daneben ist jetzt. Ich bin extra schon was
das,
so.
Das klingt ja erstmal wie ein Möbelladen.
Ja, 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 Entschuldigung. Willkommen im IKEA. Ja.
Ich habe noch unseren Vorspann vergessen. Ich
hole das Intro. Mal.
Unser Intro.
Ja.
Klassiker ist gleich.
Ja, genau, der Klassiker fürs Intro. Hm. Die Tür knatscht.
Sag mal, und dann würde ich sagen, dass wir machen das Intro und dann bauen wir erstmal deine Sprachnachricht mit ein, wo du über Ängste gesprochen
ja,
hast.
Ja, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich gesagt habe.
Ist egal.
Ist egal, was ich sage.
Dann sage ich, dass ich darauf geantwortet habe. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Das würde ich dann dazu aufnehmen. Ja. Das würde ich dann aufnehmen und keiner merkt, wenn ich das dann reinschneide. Ja?
Ja, das lassen wir
und
jetzt
dann,
drin. Ne?
Und dann, wenn du willst. Ja. Und dann sagen wir, und dann stellen wir unsere Gäste vor.
Das ist ein guter Punkt.
Und sagen, hey, Ängste haben manchmal ihre Berechtigung. Es gibt Dinge, die man sich nicht vorstellen kann, die passieren. So,
ja, das ist ein guter Spannungsbogen.
Das ist doch mal ein Plan.
Wisst ihr jetzt schon mal Bescheid, liebe Hörerinnen und Hörer, wie es diese Folge so hinter den Kulissen vor sich geht?
Total spontan. Wir sind so geil spontan.
Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Du hast noch nicht mal geantwortet, aber tust so, als ob.
Ja.
Das Intro haben wir nicht am Start, aber jetzt doch, jetzt haben wir gut überbrückt.
So.
So.
Antje bereit?
Ja, aber das blendet ein bisschen, Jens.
Ach so, so. Das bin ich.
Deine Schönheit blendet.
Der Sonnenschein.
Ja, spiegelt sich hier im Intro-Text. Okay, ich bin bereit, Jens. Mhm. Und hört man uns auch oder sind wir jetzt zu weit weg vom...
Du könntest noch dich daran ans
Mikro. Und du?
Ich habe ein anderes.
Ach so, du hast ein anderes. Okay. Ja. Hm? Na dann. Warum hast du denn ein anderes Mikro jetzt?
Weil wir zu viert sind und ich versuche, mit drei Mikros hinzukommen.
Und ohne, dass es irgendjemand merkt.
Ohne, dass es irgendjemand hört.
Ja. Drei Mikros für vier Menschen. Mhm. Na dann, in diesem Sinne. Ja. Unser Abenteuer. Ach nee, das ist dein Text, oder?
Natürlich. Mhm. Ihr wisst ja, Leute, unser Abenteuer ist die Sanierung eines alten Fachwerkhauses.
Wir haben keine Millionen auf dem Konto, aber gute Nerven.
Wir sind vielleicht naiv, aber nicht blöd.
Ich glaube, Jens, wir haben das falsch rum gemacht.
Wieso?
Also meistens jedenfalls nicht blöd. Eigentlich ist das doch mein Text. Wir sind naiv.
Dann ist das eben heute mal mein Text.
Na gut.
So viel ist schon mal sicher.
Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und die Fragen sind...
Wird sich der Lebenstraum in einen Albtraum verwandeln?
Ob unsere Liebe das aushält? Tja, das werden wir dann mal sehen.
Fernsehlebung.
Ein Podcast zu Paarung und Nestbau.
Mit Antje.
Und Jens. Ja, siehste, weil das ist auch falsch rum gewesen, weil du heißt ja nicht Antje. Und ich heiße ja nicht Jens.
Aber das ist doch der Witz dabei. Das ist doch der Witz.
Das müsst ihr auch aufnehmen. Und
das wird schon alles aufgenommen.
Das
ist auch schön, wie ihr beide da auf der anderen Seite guckt. So ein bisschen so wie beim Ping-Pong. Genau. So nach rechts, links, rechts, links.
Also liebe Hörerinnen und Hörer, ihr merkt schon, wir haben hier zwei Gäste. Außer uns sind noch zwei Stimmen. Die stellen wir auch gleich vor. Aber wir haben auch ein Thema.
Ja.
Und deswegen passt das nämlich auch so gut, dass wir diese zwei Gäste haben. Seid mal ein bisschen gespannt. Und das Thema hat Antje mal wieder aufgemacht. Und
mal
das ist eigentlich kein neues Thema.
Nein.
Bei dir.
Es ist eine never ending story.
Hoch. Immer wieder kommt es hoch.
Und du bist schon ein bisschen auch genervt, oder?
Ja, weil ich weiß einfach nicht, wo das herkommt.
Jens, das ist ganz tief in uns drin. Das ist von Anfang an. Von Geburt an kommen wir damit auf die Welt.
Also bei mir ist das nicht drin.
Doch auch, du weißt es nur nicht. Du willst es nur nicht wahrhaben. Die Angst.
Ja, wir reden über Angst.
Ja, aber du hast auch Angst, ne?
Ja, aber nur mal kurz vorm Einschlafen und dann schlafe ich ein.
Dann schläfst du einfach ein, ja. Du hast nämlich ganz schön gut trainiert, deine Angst massiv zu unterdrücken und nicht wahrhaben zu wollen. Das ist so ein Männerding, glaube ich. Männer wird das so antrainiert.
Tja, ist das so ein Männerding?
Weiß ich nicht.
Ich frage mal, oder? Bevor wir unsere Gäste vorstellen, ich frage mal weiter. Ist das ein Männerding?
Nein. Definitiv nicht. Also die Angst ist bei uns in meinem Wohngebiet bei allen da. Mehr oder weniger, mal bei Frauen mehr, mal bei Männern mehr, aber die Angst ist da.
Na gut, also das geht jetzt schon so ein bisschen in die Richtung, wo wir uns nachher unterhalten, weil das halten wir noch etwas zurück. Ich fange an mit der Sprachnachricht, die du mir geschickt hast aus dem Auto.
Jens, habe ich denn nur über Ängste gesprochen?
Ja, du hast über Ängste gesprochen.
Ich habe, glaube ich, monologisiert, minutenlang. Mhm. Aber es ging auch um ganz viele andere Themen, aber letztendlich um die Angst.
Ja,
Das hören wir jetzt mal rein.
Alltagsschnipsel. So, ihr Lieben da draußen und auch lieber Jens, ich bin gerade im Auto und habe gedacht, ich monologisiere mal an dieser Stelle ein bisschen. Und Jens, du darfst das gerne zusammenkürzen oder vielleicht entscheiden wir uns auch, diesen Schnipsel gar nicht mit aufzunehmen in unseren kommenden Podcast. Aber ich habe gedacht, wir wollen ja auch irgendwie ehrlich sein, ne? Und auch Leute mitnehmen auf unsere Reise durch Berg und Tal, das Abenteuer einer Kernsanierung. Und zwischendurch ist das Abenteuer ja wirklich auch irgendwie gefährlich, dahingehend, dass es existenziell gefährdend ist, wenn es um Finanzen geht. Und es ist ja bei uns so, dass sich weiterhin das Baugenehmigungsverfahren hinzieht. Also wir haben immer noch keine Baugenehmigung. Parallel läuft aber ja unser Kreditvertrag. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt X zahlt man dann sogenannte Bereitstellungszinsen, wenn man das Geld quasi nicht nutzt. Weil die Bank rechnet ja auch irgendwie damit, mit Leuten, die dann irgendwie das Geld nutzen und dann irgendwann anfangen, das Geld auch zurückzuzahlen. Und wenn das Geld nicht genutzt wird, dann lässt sich die Bank das quasi bezahlen. Und das ist ja auch in Ordnung. Irgendwie, es ist ja auch ein Geschäft. Also die Bank lässt sich das bezahlen, dass wir das Geld nicht nutzen. Und das ist nicht gerade wenig. Das ist monatlich fast im Grunde genauso viel, wie hinterher unsere Tilgungsrate sein wird. Und wir zahlen dann im Grunde schon ab demnächst womöglich einen sehr hohen Betrag dafür, dass wir auf die Baugenehmigung warten müssen. Und heute haben wir so eine Hiobsbotschaft gehabt, dass wenn es ganz ungünstig läuft für uns, dass sich dieser Punkt, den wir noch brauchen, damit wir die Baugenehmigung erteilt kriegen, nämlich die Vermessung des Grundstücks, und das muss vom Katasteramt irgendwie auch amtlich festgestellt werden. Und das ist ein sehr komplexes, kompliziertes, ich nenne es mal vorsichtig, bürokratisches Verfahren, wo jetzt in dem Sinne keiner wirklich was für kann. Weil es gibt Gesetze, Verordnungen, Vorgaben und Dinge, an die man sich halten muss. Ich verstehe das alles. Aber auf der anderen Seite stehen ja Menschen mit Einzelschicksalen. Und in diesem Fall sind das halt Jens und ich. Und wir stehen also hier und sind finanziell in ein großes Risiko gegangen. Wir sind halt keine Millionäre, sind wir einfach leider nicht. Wir sind kein Unternehmen. Wir sind einfach irgendwie Privatmenschen, die sich natürlich aber auch auf der anderen Seite darüber freuen, dass, um überhaupt dieses Vorhaben ja möglich zu machen, ja auch ganz viele öffentliche Mittel bereitstehen, ne? Also es geht, wir werden ja unterstützt auch von staatlicher Seite. Aber ich finde es so, ich weiß nicht, also ich mache mir dann ja immer so Gedanken und ich finde es so widersinnig oder so interessant, sagen wir es mal so, ich finde es interessant, ich möchte gar nicht so negativ sein. Also erstens habe ich totale Angst gerade mal wieder. Mir geht der Arsch auf Grundeis. Ich weiß, Jens kann das immer nicht so gut hören, aber ich muss es ja rauslassen. Also ich habe einfach Angst und das ist auch okay. Das darf auch sein, glaube ich, ne? Ich bin auf jeden Fall sehr angestrengt und sehr gestresst und ich habe gedacht, wenn ich das aber teile, dann wird die Angst sofort kleiner. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen so geht, aber bei mir ist der Effekt, wenn ich mich in welcher Form auch immer mitteilen kann, dann hat das eine absolute Entlastung zur Folge und es geht mir sofort besser. Also sage ich einfach an dieser Stelle, ich habe Angst. Und dann verliert die irrationale Angst, denn sie ist irrational, verliert sie ihren Schrecken. Also sie ist vielleicht, ab einem gewissen Punkt würde sie berechtigt sein, aber aktuell ist es überhaupt nicht schlimm. Also wir können alles klären, wir müssen uns halt weiterhin bewegen. Es ist halt wieder einfach so ein Stressmoment. Also das ist das eine. Und das andere ist, dass ich es so interessant finde, wie sich unser gesamtes oder gesamtgesellschaftliches Konstrukt, unser System, in dem wir uns bewegen, also wo wir einen Staat haben, der in einer gewissen Form unser aller Leben organisiert, strukturiert und in, ich sag mal so, genormte, geordnete Bahnen lenken will, um Chaos zu verhindern. Da finde ich es einfach interessant, dass über Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar fast schon ein, zwei Jahrhunderte, mehr oder minder, nicht ganz, aber ein System erwachsen ist, gewachsen ist, sich teilweise krude entwickelt hat, dahingehend, dass es sich gegenseitig verhindert, behindert, ausbremst, verkompliziert, also wirklich da eine ganz große Hemmung stattfindet und sich verliert in kleinsten Kleinigkeiten. Ich muss dann immer an so einen Spruch von Goethes Faust denken, aus meiner Schulzeit. Wir wurden gezwungen, Goethes Faust zu lesen, und ich muss im Nachgang sagen, ja, manchmal wird man zu seinem Glück gezwungen, denn aus diesem Faustgedöns ziehe ich heute immer noch mal wichtige Erkenntnisse. Und irgendwo da drin steht, sinngemäß, ich weiß es gar nicht mehr, ob es der Mephisto sagt oder der Dr. Faust, I don't know, vielleicht erinnere ich es auch komplett falsch, vom Ganzen in die Teile strebend zurück zum Ganzen, dieses Bruchstück. Und wir leben in einer Welt, die extrem spezialisiert ist. Wir sind also auf dem Weg, in die Teile zu streben, auf allen Ebenen. Also in der Wissenschaft, aber auch in unseren Staatsstrukturen, finde ich. Das lässt sich ja auch auf vieles übertragen. In den Staatsstrukturen, finde ich, spiegelt sich dieses in die Teile streben dahin wieder, wie extrem aufgegliedert und zersiedelt und bis ins Detail aufgesplittete Verwaltungssystem ist. Wir haben halt ein unübersichtliches System für den Bürger, der weiß gar nicht, was er alles braucht, um irgendwie ein Verfahren oder einen Antrag oder ich weiß nicht was formal korrekt stellen zu können. Er rennt von einem Amt zum anderen. Die Ämter untereinander wissen es teilweise auch nicht, sind natürlich durch den Fachkräftemangel auch überlastet. Das ist gar keine Frage. Also ich will auch niemandem eine Schuld geben an dieser Stelle. Ich möchte das, glaube ich, nur einfach mal feststellen und dadurch auch meinem Frust, der sich ja zwischendurch in mir ansammelt, irgendwie auch einen Ausdruck verleihen. Und ich möchte nämlich auch da, Stichwort wieder, ich teile mich mit, wenn ich diesen Frust nicht in irgendeiner Form rauslassen kann, dann passiert in mir Folgendes. Also erstens, entweder ich werde extrem wütend und es ist auch sowas wie so eine Aggression, die aus einer Ohnmacht gespeist wird. Also ich erwische mich öfter auch selber dabei, dass ich sehr gut nachvollziehen kann, warum manche Menschen so explodieren und so extrem unzufrieden sind. Ich kann das verstehen. Gleichzeitig hoffe ich und bilde ich mir ein, dass ich zum Glück für mich selbst so viele Handlungsmöglichkeiten und so einen differenzierten Methodenkoffer in mir trage, dass ich da konstruktiv mit umgehen kann und hoffentlich nicht die Kontenance verliere, weil ich weiß, da sind überall Menschen, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten, so hoffe ich, ihr Bestes geben. Und selbst wenn sie scheinbar nicht ihr Bestes geben, dann wird wahrscheinlich in ihrem Leben irgendwas dazu beitragen, dass sie es nicht tun können. Also dass sie selbst dann, ne, dann wird irgendwas im Privatleben sein oder irgendwas im Amt sein. Sie werden verhindert. Ich glaube, wir Menschen werden verhindert durch das System. Das ist jetzt wieder mehr so ein philosophischer Gedanke. Aber ich habe das Gefühl, ich stoße immer und überall an Grenzen auf allen Ebenen. Und ich werde in meinem Wunsch, mich in irgendeiner Form auszudrücken, um mich aktiv einzubringen in diese Gesellschaft, mit bestem Wissen und Gewissen, ich werde ausgebremst und ich werde verhindert. Und das macht in einem ersten Moment wütend oder vielleicht auch ängstlich oder vielleicht auch, ich weiß nicht was, führt irgendwann zur Resignation und Aufgabe und Ohnmacht. Und das ist ganz fatal, weil dann kann es ganz schlimm werden. Weil dann ist es mir egal, dann ziehe ich mich zurück. Und dann, wenn das passiert, wenn Leute im Rückzug sind und sich nicht mehr aktiv beteiligen möchten in dieser Gesellschaft, dann können Mächte an die hochkommen und an die Macht kommen, die vielleicht was ganz anderes wollen und die vielleicht nicht das Beste für alle Menschen wollen. Und von daher hoffe ich einfach sehr, wer auch immer das hier hört, und vielleicht suppt es sich ja an irgendeiner Stelle irgendwie irgendwo hindurch an Menschen, die was zu sagen haben oder die was entscheiden können oder ich weiß nicht genau was, versucht doch bitte einfach irgendwie mutig zu sein und wirklich, wirklich das System zu verschlanken, es zu vereinfachen, es klarer zu machen. Wir können uns nicht in den Teilen verlieren, vom Ganzen in die Teile strebend zurück zum Ganzen. Ich glaube, das ist der große Punkt. Und das erfordert Mut, unglaublichen Mut, weil das auch bedeutet, dass man etwas aufgibt, was sich etabliert hat.
So, ja. Und wie sich das gehört, habe ich dir darauf auch eine Antwort geschickt.
Die du demnächst aufnehmen wirst.
Wir tun jetzt mal so, als hätte ich die schon aufgenommen, und ja, wir hören uns jetzt mal diese Antwort an.
Alltagsschnipsel-Antwort von Jensi. Ja, ja, die Angst, unser altes Thema oder vielleicht auch ein bisschen dein altes Thema. Aber naja, wie ich finde, wir sind ja eine gute Ergänzung damit, dass du eher Ängste hast und ich eher zu Optimismus neige, manchmal einem übertriebenen Optimismus. Und beides zusammengenommen und dann ausdiskutiert, ist eigentlich eine gute Formel für Vernunft. Also einmal an das glauben, was man erreichen kann, aber andererseits auch prüfen, ob die Bedingungen dafür richtig sind, ob man den Kurs ändern muss oder so. Ich finde, wir sind deswegen ein Winning-Team und ich halte uns deshalb für so potent, das auch so durchzuführen und durchzustehen, das Ganze. Gerade weil wir so verschieden sind, ja. Also die Angst, die du hast, vor allen Dingen so vor dem finanziellen Ruin, die verstehe ich total, weil das ist einfach ja tief in uns verwurzelt. Und diese Angst ist vielleicht auch wichtig, um das Überleben zu sichern. Und du weißt ja, dass Frauen besser daran sind, das Überleben zu sichern. Also Männer neigen dazu, vielleicht mal ihre Karten beim Pokern zu überreizen. Oder so wie ich, dreimal von der Leiter zu fallen bei dem Versuch, Pflaumen zu ernten vom Baum. Also Männer sind vielleicht nicht vorsichtig genug. Insofern sind wir vielleicht also auch als Mann und Frau ein Dreamteam. Und ich nehme deine Ängste nicht nur ernst, sondern ich finde die auch total wichtig. Was die Angst oder das Ohnmachtsgefühl vor Ämtern und Behörden betrifft, das würde ich sogar ein bisschen teilen, weil wir einfach beide gerade erleben, wie schwierig es ist, sowas Einfaches wie eine Baugenehmigung durchzubekommen, wie viele Hürden einem da in den Weg gelegt werden, statt dass alle sagen, wow, voll geil, ihr wollt dieses Haus sanieren, kommt, wie können wir euch helfen? Ja, also dieser Ansatz, ne, der fehlt mir. Wie können wir euch helfen? Wie können wir als Amt oder als Behörde für euch da sein? Was kann unser bester Service für euch sein? Also so stelle ich mir ein Amt vor, ne? Und wir wissen natürlich beide und unsere Hörerinnen und Hörer wissen das auch, dass die Realität in Deutschland ganz anders aussieht, ne? Ja,
da kann man schon manchmal die Wut kriegen und da klappt einem schon manchmal das Messer in der Tasche auf, ja. Aber auch da ergänzen wir uns ja wieder gut. Du weißt, dass ich in so einen Momenten dann immer umschalte auf so ein stures Programm, nämlich auf, was ist jetzt die sachliche Lösung? Und dann versuche das durchzusetzen. Und ich bin überzeugt, dass wir diesen Bauantrag in Kürze durchhaben werden. Aber die Erfahrungen, die wir da gesammelt haben bis jetzt und auch das, was uns vielleicht jetzt noch bevorsteht, die sind wirklich leidvoll. Also das muss man echt sagen. Also es ist nicht so, dass das Amt sich freut, dass da Menschen dieses Land und diese Stadt und die Umgebung irgendwie schöner machen wollen und etwas schaffen wollen, sondern es ist schon so, dass wir für das Amt irgendwie lästig sind und auch bekämpft werden, ja. Naja. Jetzt zu deinem Goethe-Zitat, also finde ich ja lustig, Goethe passt ja immer irgendwo, ne? Vom Ganzen in die Teile strebend und wie war das? Und umgekehrt, von den Teilen wieder ins Ganze oder so? Ja, mir fällt da noch ein anderes Zitat aus Faust ein. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das aber nicht Faust 2, sondern Faust 1. Und zwar fällt da der Satz, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Also, ich denke, wir sollten uns immer strebend bemühen und dann werden wir erlöst. Vom Universum, von einem Gott, von uns selbst. Keine Ahnung. Ja, mir fällt gerade ein, der Satz ist ausgerechnet von Mephisto. Ausgerechnet Mephisto sagt den. Aber Mephisto sagt ja auch viel Kluges, ne? Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Heißt einfach, wir sollen uns nicht überwältigen lassen von Ängsten oder von Ohnmacht, sondern es sagt uns, dass unser Einsatz und unser Mut uns einfach helfen können, alle Hindernisse zu überwinden, auch wenn die Situation erstmal aussichtslos erscheint. Und ich finde, unsere Situation ist nicht aussichtslos. Wenn ich mir überlege, was wir schon hinter uns haben, was wir schon erkämpft haben, was wir schon gemeistert haben, dann sind wir sehr, sehr weit. Also wir sind in der Marathonstrecke ganz kurz vor Kilometer 40 und es fehlt nicht mehr viel. Aber es war halt auch ein Marathon und wir haben am Anfang gedacht, na ja, das könnte schon so ein 400 Meter Lauf werden. Aber nein, es ist ein Marathon geworden. Und das nicht nur zeitlich, sondern auch kräftemäßig. Und wenn wir den hinter uns haben, dann geht's ja erstmal richtig los. Wir sind ja noch nicht im Ziel des Baus, sondern wir stehen dann an der Startlinie, ne? Na gut, aber also lange Rede, kurzer Sinn. Also ich bin total optimistisch und das ist gut so. Und ich nehme deine Ängste ernst und das ist auch gut so, dass du die hast und dass wir die bereden. So, weißt du Bescheid?
Super, Jens.
Oh Mann.
Ich bin sehr gespannt.
Hier so eine schöne Dramaturgie.
Ja.
Das hast du nicht alles kaputt.
Ja, alles gut. Du hast ja recht.
Okay, jetzt sollten wir mal dazu kommen, dass wir hier wirklich zwei Gäste haben, die zu dem Thema auch was zu erzählen haben. Weil, also, wir reden ja immer im Zusammenhang mit Haus oder mit Wohnung oder mit Heim oder wie auch immer, ne? Und wenn wir so über Ängste reden oder auch so über Versicherungen gegen Ängste oder so, dann denkt man ja immer, dass einem eigentlich all das, was Schlimmes passieren könnte, nicht passieren kann.
Aber man hofft es.
Aber es kann passieren. Also, wir haben hier Katrin und Walter zu Gast, zwei ganz liebe Freunde, die wir schon ewig lange kennen. Eigentlich, magst du mal erzählen, welcher Zufall dich und Katrin zusammengeführt hat? Oder Katrin, willst du das erzählen? Sie schüttelt mit dem Kopf.
Nein, ach, ich soll. Wir können uns ergänzen.
Wir können uns ergänzen. Das ist ja auch noch schon genau, mal so ein Ding, wo man denkt, sowas gibt es gar nicht.
Ja, wir haben festgestellt, nächstes Jahr haben wir sowas wie Silberhochzeit, ne? Genau. Kennen wir uns seit einem Vierteljahrhundert. Ich habe eine E-Mail geschrieben, weil ich zu Gast war bei meiner Au-pair-Familie in den USA. Und dann habe ich so eine Rundmail irgendwie an alle geschickt. Und durch einen Tippfehler ist meine Mail auch bei Katrin gelandet.
Genau. Und dann war das ganz witzig. Also am Anfang habe ich das gar nicht so geachtet, mir das durchgelesen, dann dachte ich, oh, da hat sich jemand vertan. Als dann aber die zweite Mail kam, dachte ich, ach, das ist ja doof, dann schreibe ich doch mal zurück. Und so kam Antje in mein Leben.
Genau, durch eine verirrte E-Mail.
Das klingt wie so eine poetische Idee aus irgendeinem
zum Kitchen.
Jungen Roman oder so.
Ja, genau. Ja,
aber so spielt manchmal das Leben.
Genau, und seitdem sind wir befreundet. Richtig. Antje kam dann nach einiger Zeit. Das Jahr müsstest du wissen, wann du in Washington warst.
2001, glaube ich.
Ja.
Oder 2002.
Und dann kam Antje nach Düsseldorf. Ja. Zum Düsseldorfer Karneval.
Dann habe ich den Karneval kennengelernt.
Genau, weil du lebst in Düsseldorf.
Genau.
Und Walter lebt in
Rheinbach.
Wie weit ist das voneinander entfernt, wer das nicht kennt?
90 Kilometer Luftlinie.
Okay, und ihr seid ein Paar?
Wir sind
ein Ehepaar
verheiratet.
Ihr seid jetzt verheiratet.
Seit einem Jahr.
Ihr hattet gestern oder vorgestern?
Gestern.
Gestern, ersten Hochzeitstag.
Yeah. Am Sonntag.
Ach, Sonntag.
Doch vor zwei. Na, super, Walter.
Doch, schon vergessen.
Ihr seid auch ein Ehepaar mit einem Lebenstraum, so wie wir.
Genau.
Ja.
Ja. Mhm. Und Walter, dir ist was passiert, wo man denkt, das gibt's nicht.
Ja, das
über welchen Tag reden wir jetzt?
Wir reden über den 14. Juli 2021, das Hochwasser an der A und auch in dem Ort, wo ich wohne.
Was ist da passiert?
Ja, es hatte tagelang geregnet und die Erde war komplett gesättigt. Und wo ich wohne, das ist am ist Vorgebirge, direkt an der Eifel dran. Und dann kam durch die Eifel, durch das Wasser runtergelaufen, durch die Wälder und bei uns in den Ort rein. Und das stieg und stieg immer weiter. Und ja, dann liefen Keller voll. Bei mir war der Keller komplett bis unter die Decke. Und auch noch mein Erdgeschoss noch mal so 40 Zentimeter hoch voll. Ja, das war schon nicht schön. Vor allen Dingen, es war eine braune Brühe. Gott sei Dank keine Fäkalien oder Diesel oder Heizöl oder irgendwas, sondern nur Erde, Schlamm. Aber mein Haus war dementsprechend gefüllt.
Du hast mir vorhin so ein Video gezeigt, das ist wirklich krass. Da hast du aus deinem Fenster gefilmt in deinem Garten und man sieht die Straße und die Straße ist ein Fluss, ein brauner, schlammiger Fluss.
Richtig.
Wie kann ich mir das vorstellen? Also hast du das erwartet, dass das kommt oder hast du einfach irgendwann aus dem Fenster geguckt und dann sah das so aus? Wie hat es begonnen für dich?
Begonnen hat das, ich habe dir noch ein Video geschickt, wo das anfing, wo man die Straße geteilt sieht, braun und weißes Wasser. Und das war aber ganz flach, das war nicht viel. Ich habe ja noch eine Mauer bei mir am Vorgarten und da rechnet man überhaupt nicht mit, dass da immer noch mehr Wasser kommt. Und das stieg immer weiter, bis es dann über meine Mauer drüber ging. Der Keller lief schon voll. Da konnte man nichts mehr retten. Im Erdgeschoss haben wir versucht zu retten, was zu retten ist. Aber das Wasser ist so schnell gestiegen. Das kam so ja aus dem Keller ins Erdgeschoss rein, die Kellertreppe hoch und füllte dann die Wohnräume. Und das Video habe ich dann gemacht, bin ich auf die erste Etage gegangen, auf den Balkon und habe runtergefilmt, wie das da läuft. Das ist also echt wie ein Fluss. Und das war aber auch dann nachher schon fast der Höchststand, den ich da gefilmt habe. So 40 Zentimeter hoch, 50 Zentimeter hoch, in dem Bereich war das.
Und gilt die Gegend, in der du lebst, denn als, also jetzt ja vielleicht mittlerweile, aber galt sie als hochwassergefährdet? Also hat man irgendwie damit rechnen müssen, früher oder später, als man das gebaut hat?
Nein, das war nie ein Überschwemmungsgebiet oder irgendwas. Und es war einfach, es hatte 4 Tage lang am Stück geregnet. Wenn man so als Beispiel nimmt, in dem Zeitraum ist in der A 80 Liter auf einen Quadratmeter gefallen. Also praktisch auch in die Eifel rein. Und der Wald und alles, was da ist, konnte dieses Wasser nicht mehr aufnehmen. Und das ist einfach über die Erde weggeflossen und hat sich dann, wo Platz war, reingedrückt.
bei uns waren an der Umgehungsstraße zum Beispiel, die neben meinem Wohngebiet läuft, ist eine Brücke gewesen, eine Eisenbahnbrücke und unten drunter die Unterführung. Also die Eisenbahnbrücke war so einen Meter bedeckt mit Wasser. Wenn da unten einer hätte versucht durchzufahren, der wäre ertrunken. Und wir hatten ja auch 5 Tote in Rheinbach.
Also bei euch im Ort?
Bei uns im Ort. Als Beispiel ein junges Mädchen, 18, 19 Jahre alt. Das war eine Innenstadt. Im Zentrum ist ausgerutscht unter ein parkendes Auto und einfach ertrunken.
Oh nein.
Oder ein...
Jens, du bist auch gerade ausgerutscht. Fällt mir da gerade ein. In unserem überschwemmten Keller.
Ja, aber ich konnte mich halten. Ich bin nicht ertrunken.
Mhm. Aber du bist fällt mir nur gerade so ein. Manchmal passieren die Dinge schneller, als man
sagt. Ja, oder ein anderer Mann, der ist von einem riesigen Müllcontainer, der angeschwemmt war, an der Hauswand zerquetscht worden. Einfach. Und das Typische aber auch, 2 Leute sind im Keller eingeschlossen worden, weil sie noch irgendwas aus dem Keller rausholen wollten.
Wie schnell, weißt du noch, wie schnell das ging? Also von, sage ich mal, von du hast gesehen, oh, hier ist irgendwie was auf der Straße, bis dann voll
also,
war?
Also ich würde sagen, mein Keller war innerhalb von halbe Stunde, Stunde voll.
Krass, so schnell.
Und Katrin, wie war das für dich? Du warst ja nicht da, du warst in Düsseldorf. Wie hast denn du das erfahren und was ging dir da so durch den Kopf?
Ja, ich habe das erst gar nicht mitbekommen. Ich hatte ihm erzählt, er war an dem Morgen zurück nach Rheinbach gefahren. Oder am Abend vorher, ich weiß das schon gar nicht mehr. Und dann dachte ich, er weiß doch, dass ich heute verabredet bin. Und auf einmal sah ich 10 Nachrichten auf meinem Handy. Und ja, und dann hatten wir einen ganz schlechten Empfang auch. Und ich bekam das dann durch die Medien mit. Und es war großes Chaos und eine Freundin von mir wollte dann mit mir auf jeden Fall dorthin fahren, aber man kam gar nicht über die Autobahn.
War alles gesperrt und alles
dicht? Nee, die Autobahn war weggeschwemmt. Ja. Die 61 war komplett weggeschwemmt. Da waren die Lärmschutzwände auf die Autobahn gefallen und unterspült die Autobahn, also da ging gar nichts mehr. Die war weg.
Oh.
Das hat Monate gedauert, bis sie wieder befahrbar wurde.
Also wie lange hast du gebraucht, Katrin, bis du hin konntest, so weiter überhaupt?
Ja, also ich war dann erst am Wochenende dort vor Ort, denn da ging gar nichts mehr. Die einzigen, die durchkamen, waren die Hilfsdienste.
Ja.
Die und die Bundeswehr und ich weiß gar nicht mehr, das war auf jeden Fall kein Durchkommen.
THW. Und die ganzen Organisationen.
Genau. Mhm. Und man selbst kam gar nicht durch. Und ich bin da mit einem Freund dort hingefahren. Und wir haben dann erst später helfen können. Da hatte die Feuerwehr aus, ich glaube, die kamen aus der Nähe.
Bad Honnef kam man nicht.
Aus Bad Honnef, denn die anderen waren ja alle belegt und haben nach 4,5 Tagen erst den Keller leer gepumpt. Und ja, dann fing das Abenteuer Kernsanierung bei uns an.
Ja, da kommen wir noch hin.
Also Kernsanierung, die hat noch länger gedauert. Erstmal musste man den Keller, nachdem das Wasser weg war, komplett leer räumen. Und dann ging es los, entschlammen, Wände, Böden und so weiter. Und der ganze Schlamm musste ja auch wieder raus.
Mailand, ja.
Im Erdgeschoss sowieso, das hat man als erstes gemacht. Also haben wir dann, zum Glück hatte ich 4 junge Leute da, die kamen und klingelten, ob sie helfen dürfen. Oder was heißt klingelten? Strom war ja gar keiner da, die haben die Haustür geklopft und fragten, ob sie helfen dürfen. Und ich kannte die gar nicht, also das war schon eine sehr positive Sache. Und die haben mir dann geholfen mit meinen Kindern und so weiter, den Keller leer zu räumen. Also es war eine Arbeit zum Verrücktwerden.
Wie hast du denn aber erstmal das Wasser überhaupt rausbekommen aus dem Keller? Ist das dann versickert oder kam die Feuerwehr?
Nein, die Feuerwehr. Die Feuerwehr hat den Keller leer gepumpt. Die kamen ja aus Bad Honnef, was Katrin sagte. Und die sind mit einem Riesenschlauch da rein. Und ich habe im Keller so eine Trockensumpfpumpe da rein und dann haben die gepumpt und gepumpt, bis es irgendwann mal leer wurde. Ich glaube, die haben 6 bis 8 Stunden an meinem Keller gebraucht. Und mit einem großen Schlauch, weil der Keller war ein bisschen groß.
Was hattest du da so drin?
Mein Büro mit allen privaten Sachen auch wie Fotoalben und was es gibt, meine CD-Sammlung, ein Gästezimmer, ein Hobbyraum mit Bar, komplett eingerichtet.
Michael Schumacher.
Ja, Michael Schumacher Sachen habe ich gesammelt mal. Ich hatte Originalautogramm, so ein Riesenposter. Und alles weg, es ist vernichtet worden. Meine Akten, sagte mein Steuerberater, ja, die kannst du nur noch in Müll schmeißen, mach Fotos davon fürs Finanzamt und dass wir beweisen können, dass sie vernichtet waren durch den Schlamm. Wasser hätte noch geklappt, hätte man die getrocknet und da war es gut, aber durch den Schlamm ging gar nichts mehr.
Und ja, die Fotoalben klingen natürlich auch bitter, ne?
Ja, die ganze Geschichte von meiner damaligen Frau und mir sind vernichtet, gibt's nicht mehr. Die Erinnerungen sind weg. Und ja, das ist nicht so schön, da hängt man auch dran.
Vielleicht darf ich vielleicht erwähnen, ja, zum Verständnis, also dass deine erste Frau verstorben ist.
Meine erste Frau ist verstorben, ja.
Genau, und das somit wirklich auch nochmal extra irgendwie und zehnfach schmerzhaft ist. Wenn ich mir das so vorstelle, weil meine Mutter lebt ja auch nicht mehr, ne, und ich mir dann vorstelle, dass alle Erinnerungen einfach auch so weg sind. Das, und vor allen Dingen ja auch nicht geplant. Das ist ja einfach, es passiert einem.
Nein, mit sowas rechnet ja keiner.
Hast du denn den Gedanken, als das Wasser in deinen Keller gestürzt ist, dass du irgendwas retten musst? Schnell nochmal runter und irgendwas retten?
Also ich habe immer dran gedacht, was ich mal gehört habe, nie in den Keller gehen, wo Wasser reinläuft. Erstens, weil der Strom da ist.
Ach ja.
Den hat man aber dann abgeschaltet. Nur wie der Strom abgeschaltet wurde, wurden natürlich auch die Pumpen, die man sich schon in den Keller gelegt hat, zum Wasser rauspumpen, auch hinfällig. Brachte dann auch nichts mehr, die liefen ja dann nicht mehr. Mhm. Ja, und also der Gedanke war nicht da, in den Keller zu gehen. Nee.
Und wie lange hat das Ganze gedauert, bis also bis zumindest erstmal das Wasser raus war und du gesehen hast, wie der Schaden ist und so weiter?
Ja, das war nach 4-5 Tagen, wie die Feuerwehr raus war. Also wie die den Keller leer gepumpt haben. Danach konnte man dann sehen, was im Keller los ist. Ich habe dir auch ein paar Bilder gesendet, wo du die Katastrophe im Keller siehst, wie die Türen unter der Decke hängen und alles, die Möbel zerstört sind. Sauna, die ich hatte, die war auch in Einzelteile. Es war alles Einzelteile nur noch. Zwei Waschmaschinen, ein Trockner, die schwammen da drin rum. Die Heizung von der Wand gerissen, von der Wassergewalt. Also, ja.
Und wie lange hat es dann all in all gedauert, bis so, also dann geht ja auch das Ganze los, erstmal also alles rausräumen, alles sauber machen, hast du erzählt, dann muss ja auch wahrscheinlich auch geprüft werden, wie das mit der Statik ist und so weiter. Also diese ganzen Sachen, die Versicherung, also das Ganze.
Ja.
Ungeplant, bei uns ist es ja mehr oder minder geplant. Bei uns dauert es jetzt in Anführungsstrichen geplant seit 4 Jahren an. Und wie lange hat es jetzt gedauert sozusagen bei dir? Oder ist es schon abgeschlossen überhaupt?
Seit diesem Jahr fertig. Also seit diesem Jahr ist alles renoviert und wieder in Ordnung gebracht. Es hat natürlich am Anfang gedauert. Ich hatte zwei verschiedene Gutachter da. Erst einen, den habe ich privat kommen lassen. Und dann habe ich von meiner Versicherung, die wollten auch einschicken, der hat sich das auch alles nochmal angeguckt. Es ging natürlich um sehr, sehr viel Geld. Zum Glück war ich versichert. Also bei uns im Wohngebiet war ich einer von, sagen wir mal, 30%, die versichert waren. 70% sind überhaupt nicht versichert gewesen. Und dadurch habe ich wenigstens da Glück im Unglück gehabt. Und ja, die Versicherung hat dann gesagt, was gemacht werden durfte. Der Gutachter, nur im Endeffekt kam immer mehr dabei, wo wir auch nicht mit gerechnet haben. Und die Summe wurde immer mehr. Am Anfang war die Versicherung ziemlich großzügig, hat zügig bezahlt und so weiter. Aber das wurde von Jahr zu Jahr oder von der Höhe der Summe immer weniger. Immer mehr Schwierigkeiten, immer längere Wartezeiten aufs Geld. Und das ist auch nicht so einfach gewesen, weil du musstest auch Angebote reinholen. Und du hast überhaupt keine Firmen gekriegt. Angebote haben die sowieso nicht gemacht. Du konntest höchstens einen Auftrag geben, dann haben die das gemacht.
War die Versicherung, bei der du bist, waren da viele Menschen aus den Flutgebieten versichert? Also dass einfach die Versicherung, sage ich mal, auch an ihre Grenzen stößt?
Ich schätze ja, das ist die Provinzial, kann ich ja sagen. Und die war eigentlich sehr großzügig. Also muss man sagen, wer versichert war, der hat auch seine Sachen zum größten Teil bezahlt bekommen.
Ach, vielleicht dürfen wir das auch erwähnen an dieser Stelle. Wir haben ja Kredit auch bei der Sparkasse genommen. Und sind darüber jetzt auch zur Provinzial gewechselt.
Das klingt jetzt auch ein bisschen so,
als wäre das wirklich
ein Zufall.
Wir sind dafür nicht bezahlt. Aber wir haben uns natürlich auch nicht leicht getan, weil ja unser bisheriger Versicherer, die Württembergische, können wir ja auch nochmal erwähnen, sehr lobend. Und da sind wir wirklich sehr gut beraten worden und auch sehr kulant beraten worden. Und die waren einfach sehr großzügig und die haben uns auch wirklich verglichen und so miteinander. Und die haben dann nämlich gesagt, ach, bei der Provinzial ist die Elementarversicherung mit drin.
Ja.
Das ist etwas, was wir jetzt in diesem Bundle, in diesem Paket so in der Form nicht anbieten und abdecken. Da haben sie uns dann sozusagen sogar zugeraten, haben gesagt, dann...
Das war ja mein großes Glück, wie ich mein Haus gebaut habe. Hatte ich damals mit meinem Versicherungsmenschen geredet und er sagte zu mir, ach, mach die Elementar rein. Und ich sage, wofür brauche ich die? Mal Schneelast kommt vielleicht, weil es gab ja schon mal Jahre, wo es noch Schnee gab. Aber sag ich doch eigentlich sonst nicht. Ach, sagte, komm, das ist nicht so viel. Es war auch nicht viel Beitrag mehr. Und da habe ich gesagt, okay, mach mir die rein. Ich wusste es gar nicht mehr. Aber wie dann der Schaden war, habe ich nur noch gesagt, Gott sei Dank.
Oh ja, okay.
Und die Schwierigkeit war, noch nicht mal die Versicherungen oder so, Handwerker zu bekommen. Also wir hatten bei mir im Haus, muss ich sagen, Handwerker von fantastisch bis miserabel. Also zum Beispiel so Putzfirmen habe ich keine einzige vernünftige Putzfirma gekriegt, die eine gerade Wand putzen konnte.
Also ich dachte jetzt bei Putzfirma an sauber machen.
Nee. Also Verputzfirma.
Nee, dafür war ich zuständig.
Und
Jahre.
Deswegen, aber so andere Firmen, die zum Beispiel die Fußbodenheizung verlegt haben, wieder musste ja alles raus. Estrich raus, Fußbodenheizung raus, die Dämmung. Da war ja überall Schlamm drunter. Wie das gelaufen ist, keine Ahnung. Und die waren sehr, sehr gut, diese Firmen. Meine Sanitärfirma war gut, die Heizung gemacht hat und alles so, aber diese Verputzer, das war eine Katastrophe. Ich habe immer noch die Wände, wo ich nicht mehr zufrieden bin, aber irgendwann bist du dran und sagst, komm, macht fertig, dass er rauskommt. Du kannst es nicht mehr sehen und du musst ja auch dann die ganzen Handwerker, da brauchst du den Elektriker, dann brauchst du wieder den Sanimann, dass die kommen. Dann sind die im Boden am Stemmen, für die Fußbodenheizung rauszureißen und stemmen die durch die Hauptwasserleitung.
Brauchtet ihr eigentlich jetzt für dieses ganze, also die Flutkatastrophe ist ja quasi ein unvorhergesehenes Ereignis. Muss man dann auch Baugenehmigungen und sowas kriegen?
Nein,
oder
nein.
Kann man dann einfach machen?
Also Baugenehmigung brauchtest du im Prinzip nur wie auch an der A, wo die Häuser teilweise ja weggeschwemmt worden sind oder statisch nicht mehr in Ordnung sind und abgerissen werden müssen. Da musst du natürlich wieder eine neue Baugenehmigung für ein neues Haus haben. Aber so, wenn du nur renovierst, das ist ja auch eine Kernsanierung, ist eine Renovierung, brauchst du nicht.
Warum brauchen wir denn eine?
Ja, frage ich mich ja auch gerade.
Müssen wir nochmal reden mit unserem...
Müssen wir nochmal reden.
Ja. Katrin, wie war denn das für dich? Du bist ja dann ein paar Tage später dazu gekommen. Und ich stelle mir das nochmal vor, das ist eine ganz andere Perspektive. Ne? Also Walter hat erlebt, wie alles nach und nach...
Den Bach runterging.
Ja, wirklich in den Bach runterging. Und du kommst da hin und siehst ein Haus, was mit mal völlig anders aussieht. Ne?
Ja, und auch einen ganz anderen Walter.
Oh, ja, okay.
Also der war am Boden zerstört und hat kaum gesprochen, war ganz ruhelos und ist seitdem auch verändert. Und da komme ich auf das Thema Angst. Sobald es anfängt zu regnen, sage ich, fahr doch nach Rheinbach. Also die Angst ist da.
Also wenn er bei dir in Düsseldorf ist.
Genau.
Ja, wenn wieder so Unwetterwarnungen kommen, ich habe jetzt die Nina-App, dann kriege ich immer gemeldet, wenn wieder Unwetter ist und dann kommt schon die Panik hoch. Wir haben vor kurzem waren wir in Rheinbach, wir beiden, und nachts bei offenem Fenster bei dem schönen warmen Wetter geschlafen. Es kam ein kräftiger Regenschauer und meine Dachgalle lief über. Und das tropfte genau vorm Schlafzimmerfenster. Dann bin ich am Morgens um 4:30 aufgestanden. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich war fertig. Ich war am Gucken auf die Straße hoch, wo das Wasser damals herkam. Kommt wieder was. Weil dann hätte ich mein Gartentürchen wieder verstellen müssen, dass da kein Wasser eindringen kann. Ach, Gott sei Dank ist bis jetzt nichts mehr gekommen. Aber in der heutigen Zeit mit diesen Unwettern, die immer mehr werden, die Angst ist da, ja.
Und ist das jetzt muss ich mal wieder blöd und laienhaft nachfragen, aber jetzt stelle ich mir gerade vor, jetzt hast du ja das einmal so erlebt, auch mit den Versicherungen, also hast sozusagen auch deine Schwachstellen in der Absicherung vielleicht festgestellt. Hast du da jetzt nochmal was nachbessern wollen und konntest du das überhaupt? Oder hat die Versicherung zum Beispiel gesagt, nee, jetzt hier ist jetzt einmal gefährdetes Gebiet, Pech gehabt so ungefähr oder das versichern wir nicht mehr, oder?
Nee, ich bin weiterhin versichert. Ich lasse auch meinen alten Vertrag laufen, weil er sehr gut ist. Und klar hätten die gerne, dass ich meine Mauer ist 40 Zentimeter hoch und eine Meter hohe Mauer mache oder was, dass überhaupt kein Wasser mehr eindringen kann. Nur das hat auch nicht viel gebracht. Bei anderen habe ich es gesehen, da ist das dann über den Nachbarn in den Garten eingedrungen. Hat auch nichts gebracht, die schöne hohe Mauer. Ich habe auch überlegt, im Internet habe ich schon mit Katrin geguckt, es gibt so Hochwassersperren oder sowas aus Kunststoff, kann man die kaufen, dass ich mir sowas anschaffe. Aber andererseits, ich bin ja auch nicht immer da. Wenn das Unwetter heute kommt,
du bist ja hier,
bin ich nicht in Rheinbach. Ja. Dann nützt mich die schöne Hochwassersperre auch nichts. Und das macht schon einem Sorgen. Jetzt auch wieder, ist ja auch wieder für morgen und so weiter Unwetter gemeldet. Da würde ich schon denken, jetzt gucke ich dann immer mal schon im Handy. Ich habe da vom Haus Kameras und da gucke ich, wie stark regnet es. Ist da irgendwas oder nicht? Ne?
Ja. Und sag mal, weil Katrin schon gesagt hat, also dich hat das verändert, das hast du ja eben auch noch ganz gut geschildert.
Ja.
Wie ist das denn in deinem Ort? Also du hast vorhin schon gesagt, es gab Leute, die dir geholfen haben, zum Beispiel, die gemacht haben, kann ich helfen, ja. Aber was hat das gemacht mit der Nachbarschaft?
Also mit der Nachbarschaft während des Hochwassers, also die Zeit danach, war ein super Verhältnis. Also einer hat dann seinen Grill rausgefahren und Erbsensuppe auf dem Grill gekocht, weil du hattest ja keinen Strom. Wir hatten 3 Wochen überhaupt keinen Strom. Und da musste dann so irgendwie gekocht werden oder über Notstromaggregate. Einer hat Kaffee gekocht, der nächste hat dieses gemacht und so weiter. Und man hat sich dann getroffen. Ne? Also das war sehr gut. Es waren auch Leute, die kenne ich überhaupt nicht. Da kam so ein älterer Mann, der fuhr morgens mit seinem Fahrrad bei uns vorbei und hat überall Kaffee verteilt. Den habe ich noch nie gesehen. Eine ältere Dame auch, die fuhr mit ihrem Fahrrädchen auch vorbei. Die hatte in den Körben Hygieneartikel von der Zahnbürste, Zahnpasta, Seife, Waschmittel, alles, was man braucht, hat das einfach verteilt auf ihre Kosten. Weil die wusste auch, bei vielen Leuten war gar nichts mehr da. Ganzes Geld weg, keine Klamotten mehr da zum Anziehen, nichts mehr. Und das war dann schon Hilfe. Die Stadt Rheinbach hat auch reagiert. Die hat den Bürgern einen Obolus gegeben für die schnelle Hilfe, damit man sich was zum Anziehen kaufen konnte wieder, ne, und so weiter,
stimmt,
und zum Essen.
Weil wenn dann so eine Flut kommt, dann ist auch irgendwie dein ganzes Geld auf einmal vielleicht weg.
Ja, alles war ja weg.
Alles weg.
Ja.
Kein Strom, kein nix, alles desolat.
Kein Handynetz.
Stimmt.
Also ich muss sagen, mein Handynetz, Gott sei Dank, war so hin und wieder konnte ich was machen. Aber das war das einzige Netz, was funktionierte. Alle, die ob Telekom oder wie, kein Empfang. Weil die Sendemasten sind auch umgefallen oder hatten unten keinen Strom mehr und die mussten ja auch alle mal gehen.
Um wie viel Uhr kam eigentlich, sage ich mal, die Flut oder diese Überschwemmung?
Also die Überschwemmung kam bei uns circa so heftig, fing es an so gegen 19 Uhr. Es war die Tage am Regnen, wie gesagt, ganz stark. So gegen 17 Uhr fing das an, dass es so ein bisschen braun wurde, das Wasser. Erst war es glasklar und dann wurde es braun und das steigerte sich immer mehr. Und so der Höhepunkt würde ich sagen, so 19, 20 Uhr. Da war dann der richtige Höhepunkt. Und danach blieb das eine Zeit lang so. Im Erdgeschoss habe ich die Haustür aufgemacht, damit es rauslaufen konnte. Mit dem Besen immer wieder versucht rauszuschieben.
Aber war, sage ich mal so, vielleicht das Glück im Unglück. Erstens, dass im Grunde fast alle auch zu Hause waren und vielleicht noch Maßnahmen ergreifen konnten. Und dass es aber auch nicht zu einer nachtschlafenden Zeit passiert ist. Also, dass man
rausgerissen
wurde.
Aber wir waren sowieso alle auf. Und in der Nacht, wir standen dann draußen im Wasser.
Das habe ich mir vorhin schon gefragt. Konntest du in dieser Nacht überhaupt schlafen?
Oder hast du Ich habe es versucht, wie ich mein Schlafzimmer im Erdgeschoss vom Wasser befreit hatte. War natürlich auch alles klamm und feucht und dann ein bisschen zu schlafen. Ja, schätze ich, habe ein, zwei Stündchen geschlafen, aber dann fingen dann morgens schon die Notstromaggregate an zu laufen, die die ersten besorgt hatten. Und dann ist das Schlafen vorbei gewesen. Und dann liefen den ganzen Tag noch die Trockengeräte. Bei einigen waren die Keller ruckzuck leer. Da war die Rheinbacher Feuerwehr, die vor Ort war. Aber es wurden nachher so viel Hochwassermeldungen, dass die Rheinbacher Feuerwehr sowas von überlastet war. Die haben das gar nicht geschafft. Da kamen ja aus dem ganzen Bundesgebiet im Prinzip Feuerwehren
und haben geholfen. Ne?
Hilfsdienste, ja, und haben geholfen. Ja. Das haben die gar nicht mehr gepackt. Das war einfach zu viel.
Und würdest du jetzt so, es ist jetzt vier Jahre her, ne? Würdest du sagen, dass das den Ort verändert hat? Oder ist jetzt alles, wie es war?
Ich würde sagen, ist wie bei uns, wie es mal war. Wenn ich das zum Beispiel mit der A vergleiche, fahren wir öfters schon mal nach Ahrweiler oder so, da ist noch immer die Hälfte der Geschäfte weg, verschlammt und renovierungsbedürftig. Also da wird es noch dauern und in der tieferen A nach Dernau und so weiter ist es natürlich noch viel schlimmer. Da sind die Brücken ja alle weg gewesen. Es gab ja keine Brücke, die noch da war, auf der ganzen Strecke alle Brücken weg. Hat die A einfach mitgerissen. Die ist ja bis auf teilweise 11 Meter hoch gestiegen.
Will ich das erstmal?
11 Meter, Wahnsinn, das ja. Ist... Ja, da sind ganze Häuser weggeschwemmt. Ja. So Fertighäuser, die sind einfach weggeschwemmt. Und da waren ja auch viele Tote. Also man sagt heute, es waren 136. Also wir aus der Gegend sagen, es waren mehr. Die jetzt offiziell so 136 gewesen sein. Und wenn man das sieht, so wie bei uns im Ort schon 5 Tote und da war ja nicht so eine Welle gekommen. Ne?
Krass. Einfach krass.
Ja.
Gibt es denn jetzt Konzepte, die auch versuchen, das aufzugreifen? Also man kann jetzt nicht einfach alles wieder so aufbauen, wie es war, sondern so, ich denke an so Renaturierungskonzepte vielleicht auch, weil die A, wenn sie jetzt einmal so über die Ufer getreten ist, das kann ja einfach jederzeit wieder passieren.
Die A ist ja immer schon mal über die Ufer getreten, aber in solchen Maßen, das sind richtige Jahrhunderthochwasser. Da ist, diese Konzepte sind erarbeitet, aber passiert ist nicht viel. Ich bin schon froh, bei uns in Rheinbach, also in meinem Wohngebiet, hat man auch eine Hochwasserbarriere jetzt eingebaut. Erstmal die Straße, so einen halb Meter hohen Hubbel da eingebaut. Und dann ist in rechts und links Hochwassersperren, die man rausziehen kann, die sich dann aufblasen oder wie auch immer, dass kein Wasser in das Gebiet eindringen kann oder soll. Das ist gemacht worden. Dann sind sämtliche Kanäle nochmal gespült worden. Die werden jetzt auch regelmäßig gewartet, was vorher auch nicht war. Die Kanäle sind ja manchmal sowas von dreckvoll, dass sie gar nicht mehr was aufnehmen. Und da wird jetzt drauf geachtet, dass sie immer wieder freigespült werden.
Ah ja.
Und Katrin, hat das was mit dir gemacht? Also Walter hat ja schon, oder du hast ja erzählt, dass es weiter verändert hat. Hat es dich auch verändert?
Ja, absolut. Also das war von dem Moment an eine 7-Tage-Woche, denn man musste ja jeden Tag morgens aufstehen, was machen. Nebenbei habe ich noch gearbeitet, musste also auch wieder nach Düsseldorf zurück und das hat ganz viel Lebenskraft und Energie auch genommen.
Ihr habt dann auch die Wochenenden dann durchgearbeitet?
Ja, immer. Jeden Tag.
Kernsanierung? Jeden
Tag. Ja, genau.
Trotz Handwerker?
Absolut, absolut. Selbst als wir dachten, dass wir fertig sind, wurde ja festgestellt, als ich die Fenster geputzt habe, dass die alle auch noch raus müssen.
Das war ja auch so ein Ding. Ich wollte schon mit der Versicherung die Endabrechnung machen und dann habe ich Katrin gesagt, wir haben zwar alle Fenster im Keller, Lichtschächte, alles sauber gemacht, die Ritzen sauber und. Und da habe ich gesagt, ich will aber trotzdem mal den Glaser holen. Er soll die Fenster einstellen, weil die ein bisschen schwergängig waren. Dann ist er mit mir im Keller und er sagte, hat hier Wasser gestanden? Sag ich, ja klar, bis zur Decke. Er sagte, kannst du ja alle Fenster neu machen. Sag ich, wie neu? Ich bin fertig. Nee, sagte, die müssen raus. Ach, und dann waren wir im Erdgeschoss und so diese Balkontüren für auf der Terrasse oder so im Schlafzimmer raus. Hat er angeguckt, sagte, die haben 40 cm im Wasser gestanden, müssen raus.
Warum? Was ist das da?
Der hat mir das dann gezeigt, wie die ausgebaut wurden. Wenn du die auf die Ecke gestellt hast, da kam der Schlamm rausgelaufen.
Ach.
Aus den Fenstern. Sagte, das geht nicht raus, das kriegen wir nicht raus. Nicht rausgeblasen, irgendwie mit Druckluft oder gar nichts, weil der Schlamm ist einfach da drin. Und auch die Feuchtigkeit. Da kam richtig Wasser rausgelaufen. Ich dachte, das kann nicht sein, jetzt ist alles weg. Ne?
Aber schon 3 Jahre später.
Ja.
Krass, immer noch da drin. Immer noch,
ja. Wow.
Ja.
Nur man lernt ja auch dabei, also es sind so einige Sachen, die würde ich heute anders machen, als ich die gib jetzt
mal ein paar
machen
Tipps.
Ja, gib uns mal ein paar. Zum Beispiel, wo ich überhaupt nicht drüber nachgedacht habe, den Strom haben wir zwar Sicherungskassen komplett neu gemacht, Steckdosen, alles neu gemacht, aber die Leitungen, die in Leerrohr laufen, hätte man normalerweise alle ziehen müssen und auch neu machen müssen und diese Leerrohre durchspülen. Hat man natürlich nicht gemacht, überhaupt nicht drüber nachgedacht. Du klemmst dir eine neue Steckdose an und gut ist. Aber das ist falsch. Der Schlamm ist auch in diesen Rohren drin.
Ah, okay.
Also wir dürfen einfach keinen Schlamm haben, Antje. Das ist
nein, weg. Einfach kein
einmal
Schlamm.
Einmal Schlamm und wir sind dran.
Ja.
Wir haben ja auch zum Glück, wir haben ja eigentlich immer Schlamm da unten in diesem feuchten Keller. Also,
ja,
aber es ist nochmal anders gebaut.
Aber,
noch ist kein Strom
aber
da unten.
Du erinnerst dich, ne? Also 150 Meter weiter an der Peene, wo Sigrid wohnt. Die Peene ist auch schon mal über die Ufer getreten, als wir hier waren und ist bei ihr ins Haus reingelaufen.
Ja.
Ne? Und da denke ich immer zum Glück, na, wir sind so ein bisschen auf so einem Berg. Also bis das Wasser bei uns ankommt, das dauert.
Und wir haben hier ja zum Glück das große Niedermoorgebiet. Also hier ist viel relativ naturbelassen. Das heißt, wenn hier starke Regenfälle sind oder wenn irgendwie Sturmfluten oder so kommen, manchmal drückt ja auch das Wasser vom Meer tatsächlich die Peene bis, also man hat das dann spürbar bis zu uns, habe ich mir sagen lassen. Also ich laienmäßig. Aber ich glaube, wir haben ganz gut die Möglichkeit, dass die Peene, also dass das Wasser in die Flächen geht und ja, nicht so eine Flutwelle in dem Sinne kommt.
Aber weißt du noch, also ich denke jetzt gerade mal weg vom Wasser, also wir hatten doch auch schon mal 2 Häuser weiter einen Blitzeinschlag.
Ja, ja, also wir haben auf jeden Fall Natur hier und ja, ja, Dinge, die passieren können.
Und wo man immer denkt, die passieren einem nicht, oder ich denke das zumindest.
Ich
bin
auch
ja von uns zwei der Optimist.
Naja, ich denke das grundsätzlich auch, aber das Leben, also je länger man auch lebt, ich meine, ich kenne nur so zum Beispiel aus meiner Kindheit immer so Erzählungen von Tante Anneliese, die dann immer erzählt, dass irgendwo ein Blitz eingeschlagen hat oder ein Kugelblitz durchs Fenster kam und so weiter.
Echt, ja?
Und dann denkt man immer, das sind so Märchen und Mythen, aber sowas passiert ja tatsächlich. Also ich weiß zumindest mal, bei Freunden von uns ist mal der Blitz eingeschlagen und hat dann in den Telefonkasten aus und hat geknallt wie Sau.
Ja?
Ja, ja. Und solche Sachen passieren durchaus. Ja, oder hier von einem Bekannten von uns aus Lötz, wo das Haus auch abgebrannt ist.
Ja,
über Nacht. Vermutlich ein
Kabelbrand.
Oder hier so ein altes Elektrogerät, also was dann defekt ist und so. Und dann denke ich ja auch immer, ne? Also ich habe meinen Papa immer ein bisschen belächelt, der hat dann ja abends immer irgendwie alle Stecker raus und alles ausgemacht, aber vielleicht hat er auch recht damit gehabt. Ne?
Unbedingt.
Wobei ich fand niedlich, die haben auch das Internet rausgezogen. Damit
das Internet ausgemacht.
Ja. Wir machen jetzt mal das Internet aus. Das ist voll
ja. Naja.
Aber da ist schon was dran. Also wir hatten doch auch mal so eine Brandschutzbelehrung, erinnerst du dich daran? Also wenn man so Stecker kauft, ich denke da nicht groß drüber nach, wenn ich jetzt Verlängerungskabel kaufe, aber da gibt es halt so irgendeine...
Solche und solche,
ne? Genau. Und wenn man dann zu billig kauft oder irgendwie nicht abgesichert kauft und dann...
Oder hier gerade die Handy-Akkus und sowas alles, ne? Also da gönne ich mir durchaus, dass das immer nicht die Billigversion ist oder man lässt dann ja manchmal sein Handy reparieren und dann spart man da vielleicht am falschen Ende, weil man nicht das Original mehr kauft. Das ist so, wo ich dann denke, nee, lieber, mir hat nämlich jetzt gerade einer von meinen Jugendlichen erzählt, dass er sein Handy geladen hat und es ist heiß geworden und es ist geschmolzen und kaputt gegangen. Und dann denke ich, weiß ich, abends packe ich mein Handy auf
das Haus. Das Handy ist geschmolzen?
Naja, der hat hier unten an, wo das reinkommt, das Akku-Stecker-Ding. Und das war, hat sich total überhitzt. Und er sagte, dass das innerhalb von Sekunden ist das ganz heiß geworden. Und er hat das dann schnell den Stecker gezogen. Und wo ich denke, ja genau, weil das eben nicht die Original, hat er gesagt, habe ich bei Amazon gekauft irgendwie. Die Billig-Variante. Ja, kann man machen, aber vielleicht spart man dann eben am falschen Ende.
Ja. Wie in vielen anderen Bereichen auch.
Ja.
Oft. Oder an der Zeit. Also wir nehmen uns seitdem Zeit. So sind wir ja auch wieder endlich bei euch gelandet.
Ja, nehmt euch Zeit für uns.
Ja, ja, und für uns eben. Und das ist, das Leben hat jetzt eine andere, nochmal eine andere Qualität. Denn Angst gibt es ja in ganz vielen Bereichen.
Ja gut, aber diese Angst, die kriegst du ernst wie nicht weg. Also ich bin eigentlich hart im Nehmen, aber das ist irgendwie wie eingebrannt. Ne? Wenn es stark regnet oder Hagel oder irgend sowas, dann bist du immer am Denken, boah, jetzt das Haus wieder. Ach, Gewitter, hoffentlich kommt kein Blitz. Ne? Das ist schon in einem drin und wir treffen uns so einmal im Jahr mit der Nachbarschaft. Machen wir so ein Grillfest zu dem Zeitpunkt und dann wird auch drüber geredet und was jeder für Probleme da erlebt hat und mit Handwerkern und das Wasser nicht rausgekriegt und Monate später nach den Sanieren festgestellt, oh, das ist jetzt noch, wie bei mir habe ich jetzt festgestellt und Katrin hat es auch gesehen, sind einige Risse im Mauerwerk. Die waren vorher nicht da. Also sind auch da Schäden, sehr wahrscheinlich nicht gravierend. Es sind keine großen Risse, aber man sieht sie. Und das war vorher nicht. Und das ist seit dem Hochwasser einfach da.
Ja, und für einige ist das ja wahrscheinlich einfach, die eben nicht versichert waren, dann einfach existenziell gewesen.
Hast du da was erlebt? Das habe ich schon erlebt. Da waren also ältere Leute. Was weiß ich, mein Alter schon. Ich bin ja auch schon jetzt älter. Und wenn du dann so einen Schaden hast und hast also 200.000-300.000 Euro Schaden und gehst dann zur Bank und sagst, ich brauche einen Kredit, da sagt die Bank als erstes, wie alt sind sie? Und dann hast du kein Geld. Und du musst das Haus renovieren. Du kannst es ja auch nicht verkaufen, so bringt ja auch nichts. Also müssen die Kinder wieder eingreifen. Oder irgendeiner muss eingreifen, damit du das machen kannst. Was uns ja auch ein bisschen gestört hat, es sind ja unheimlich viele Gelder gesammelt worden damals. Die sind überhaupt nicht angekommen. Die liegen heute zum großen Teil noch auf den Banken und werden nicht freigegeben.
Warum?
Das geht wegen den Spenden. Die haben da... Die dürfen nur so und so viel rausgeben, sonst verlieren die ihre Spendenzugehörigkeit, diese Organisationen. Das war ja damals RTL und ich weiß nicht, waren ja auch Fernsehsendungen, die dann für die Hochwasseropfer gesammelt haben. Und die Einzigen, die im Prinzip da Gelder bekommen haben, waren so Organisationen, THW, Rotes Kreuz und. Aber das Geld, was für die Bürger
also für
gespendet
die
wurde, im Prinzip ist nicht angekommen. Es sind Leute heute noch, die haben noch gar nicht angefangen zu renovieren, zu sanieren.
Weil sie das Geld gar nicht haben.
Weil sie kein Geld haben.
Und gibt es nicht irgendwie so staatliche Bürgschaften, dass man das Geld irgendwie aufnehmen kann von der Bank? Rein theoretisch?
Nein, ach, gar nicht.
Das wäre ja sinnvoll,
oder? Haben die jetzt in so einem versifften Haus gewohnt 4 Jahre oder sind die dann ausgezogen?
Die wohnen dann bei anderen Familienangehörigen, die keinen Schaden hatten oder sowas. Oder sind ja auch so Timey-Häuser und sowas gebaut worden für die Leute, dass sie teilweise unterkommen. Und ja, das ist eine ganz schwierige Geschichte, dass die Leute einfach nicht das Geld mehr haben, für die Häuser zu renovieren. Und da ist auch an der A gerade die Selbstmordrate auch natürlich dementsprechend gestiegen, weil die Leute einfach verzweifelt sind. Hm. Da wird aber auch nicht drüber berichtet, weil das will ja keiner hören. Hm. Und wir haben da Schicksale mitbekommen, also die waren schon ziemlich heftig.
Hm. Weil das ist schon...
war in meinem Ort, würde ich sagen, das... vergleichsweise harmlos. Also wir hatten selber keine körperlichen Schäden und so weiter. Vielleicht ein bisschen jetzt geistigen Schaden, den ich davon getragen habe. Aber im Großen und Ganzen ist es gut gegangen. Mhm. Man hat zwar die Angst, aber okay, damit lebt man.
Siehst du, und ich denke dann immer so, finde ich ja jetzt interessant, also bei mir rattert sofort los. Und ich denke, es muss doch dann von politischer Seite auch eine Möglichkeit geben, ähnlich jetzt wie bei hier, wie hier bei uns. Wir haben ja in Lötz, wir sind ja hier so Städtebausanierungsgebiet. Mhm. Also, dass man dann sagt, okay, es gibt dann halt ein Flutsanierungsgebiet und da stellen wir halt Menschen, die eben privat keinen Kredit kriegen können von der Bank aus Gründen, stellen wir als Staat Möglichkeiten zur Förderung zur Verfügung, zum Wiederaufbau. Und das muss ja auch, also, wir sind ja auch Privatpersonen und gut, wir machen eine öffentliche Nutzung rein. Aber ich finde, also da muss es doch Möglichkeiten von politischer Seite geben, sowas ins Leben zu rufen, solche Sachen.
Ja, das lasse ich jetzt nicht vergleichen. Also bei uns ist ja die zwei Bedingungen. Ne? Das eine ist ein Fachwerkhaus als ein historisches Denkmal. Mhm. Und das zweite ist, dass wir diese öffentliche Nutzung im Erdgeschoss planen. Sonst würden wir diese Förderung auch nicht kriegen.
Ja. Aber ich meine jetzt so, es geht ja nur darum, dass Menschen die Möglichkeit haben, also dass man eine zusätzliche Möglichkeit schafft, dass sie einfach Geld aufnehmen können.
So ein Notfonds oder
so. Ja, irgendwie, oder also so wie ein Studentenkredit oder so, dass man einfach sagt, okay, klar, ihr seid jetzt schon älter, Chancen sind jetzt nicht ganz groß, dass ihr das in Lebzeiten zurückzahlen könnt, aber dann muss es doch irgendwie möglich sein.
Also es gab schon Hilfen, die auch angekommen sind. Sprich, die Kirchen haben am Anfang den Leuten, nicht allen, aber einigen, die gar nichts hatten, zum Beispiel 300 Euro Soforthilfe bar in die Hand gegeben, damit die sich Essen kaufen konnten und. Die Stadt hat kommt auf die Größe der Familie an, auch dementsprechend Gelder gegeben. Das lag meistens so bei 2000 Euro. Dann wurde die Flutopferhilfe eingerichtet vom Land und Organisationen. Mhm. Die haben auch geholfen. Das war natürlich ein irrer Papierkrieg. Vor allem, du hast ja keine Papiere mehr. Auch ich hatte zum Beispiel von meinem Haus alle Unterlagen weg.
Ja, stimmt, ja.
So, jetzt konnte ich keine Pläne und nichts einreichen. Habe ich mir das dann natürlich grob aufgezeichnet. Bin natürlich auch dahin gegangen, weil die Versicherungen doch nicht alles abdeckten. Und durch diese Hilfe bin ich dann mit einem blauen Auge, sagen wir mal, davon gekommen. Die haben geholfen und es gab auch noch andere Organisationen, aber die waren bei uns in der Gegend nicht, die waren mehr an der A, die helfen. Aber ich sag so gerade, so, was mich geärgert hat, ist so diese gespendeten Gelder, dass sie nicht angekommen sind.
Ah ja. Mhm.
Weil es ist einfach, die Leute, die haben nichts und wenn du so ein Haus hast und das ist halb weggeschwemmt, du kommst auf die Bank, die sagt nein, dann musst du sehen, wie renoviere ich das oder ich verkaufe es. Aber wer kauft so ein Haus, was halb weggeschwemmt ist?
Kannst du verschenken dann.
Ne, und da kriegst du für ein Grundstück noch ein paar Euro vielleicht, wenn du Glück hast. Aber da können die Leute nicht mehr leben. Und das hat schon eingefrustet. Also ich war auch, würde ich mal sagen, die ersten 4 Wochen war ich sowas von down. Das ging gar nicht mehr. Oder es war sogar länger. Was mich das alles runtergezogen hat, bei mir war es ja nur materieller Schaden. Mein früheres Leben ist weggeschwemmt worden, wo ich Spaß dran hatte, so Schuhmachersachen sammeln oder irgend sowas, ist einfach weg gewesen. Von meiner früheren Frau sämtliche Sachen, alles weg. Und wenn man dann so keine Andenken mehr hat, das ist schon nicht schön. Das fehlt einem auch. Obwohl man es nicht unbedingt braucht. Ne? Aber allein der Gedanke ist es da. Man kann sich mal was angucken, ein Fotoalbum oder was. Und jetzt ist nichts mehr da. Und zum Glück hatte ich oben im Wohnzimmer noch zwei Bilderordner und Fotoalben. Und die waren hoch genug, dass kein Wasser dran gekommen. Die sind noch da. Das sind dann so die letzten Sachen von einem Urlaub. Mhm. Ja, das.
Katrin, nimmt dich das mit gerade? Du guckst so.
Nö, ich höre zu und ich habe so ein bisschen die Zeit auch so Revue passieren lassen. Mhm. Denn das ist schon, ja, es ist noch nicht so lange her und das war einfach, ja, wir kannten uns ja auch noch gar nicht so lange vorher. Nee. Ein paar Jahre wohl und hatten auch immer zu tun. Ich bin ja kurz vorher auch umgezogen, wir waren noch bei euch, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, ob das während der Zeit war. Auf jeden Fall ist das so.
Doch, kurz vorher wart ihr bei uns.
Ja, genau. Mhm. Das war so eine ganz schön intensive Zeit.
Mhm. Was hat denn das für eure Partnerschaft bedeutet? Seid ihr da enger zusammengerückt?
Ja, also teils mit sehr viel Toleranz.
Mhm. Auch schon mal aneinander gescheppert, weil man auch manchmal anderer Meinung war, wie das gemacht werden muss und auch wer hilft und. Ne? Das aber das ist einfach so. Ja. Das ist,
man ist auch irgendwann überarbeitet. Ja. Und, also das ist schon, ich habe ja in Düsseldorf auch noch ein Leben und auch das Geschäft. Und das sind drei Haushalte, die, ja, ich war irgendwie seitdem nur noch am Rütteln und das war verändernd. Und was ich eben meinte, jetzt ist die Angst so verändert. Also er kann jetzt schon mal bis nach Lötz fahren. Oh. Nicht mehr nur bis nach Düsseldorf. Also es geht schon wieder
weiter.
Ja, und nicht, dass er dann so gleich wieder zum Auto kann und ist dann in der Stunde zu Hause so. Ne? Mhm. Das ist schon anders.
Ja.
Und hat es schlussendlich ja
doch zusammen
viel stärker gemacht, weil eben auch im Grunde waren wir die beiden Einzigen, die das durchgezogen haben.
Ja, wir haben auch viel selber gemacht. Also ich habe sehr viel handwerklich gemacht. Katrin hat mir geholfen dabei. Und das macht natürlich auch viel aus. Am Anfang war das einfach zu viel, das alles selber machen, Sachen.
Was und, ihr abgeben könnt.
Weil ich musste ja auch mit der Versicherung abbrechen. Mhm. Meine eigenen Stunden durfte ich denen auch aufschreiben. Da haben die drüber geguckt, ja, so viele Stunden, das ist ja der Wahnsinn, ne? Mhm. Und das haben die natürlich auch nicht bezahlt. Die haben einen gewissen Teil obolus bezahlt, auch für meine Stunden, die ich ihnen praktisch die Handwerker gespart habe, die viel teurer gewesen wären. Aber man ist ja manchmal so, man meint es ganz besser, als wenn ein Fremder das macht. Und gut, dann waren einige Stunden weg.
Mhm. Naja, insgesamt ist jetzt bei mir, mich hat das verändert insofern, bei mir ist herrlich viel Gelassenheit eingezogen. Ich kann jetzt über Dinge hinwegsehen und kann sie auch aushalten. Situationen, die mich früher mal vielleicht ein bisschen nervös gemacht haben, das ist heute gar nicht mehr so. Ich weiß das Leben heute anders zu schätzen. Ganz anders. Und das ist eine angenehme Form, weil ich ihn dann auch runterbringen kann. Und so ergänzt man sich. Das ist eine schöne Möglichkeit, so des Miteinanders. Genau.
Gut. Uns würde jetzt für uns persönlich, danke liebes Universum, die Kernsanierung an sich reichen. Wir brauchen jetzt nicht noch irgendwelche Katastrophen on top, oder Jens?
Nein, also die Kernsanierung ist schon Prüfung genug für uns, würde ich sagen. Ne?
Eben finde ich auch so, aber ich glaube übrigens auch.
Über, falls ihr das Poltern hört, über uns wird gerade gestaubsaugt.
Womöglich, ja.
Ja.
Jetzt bin ich raus. Warte mal, was wollte ich sagen?
Dass die Kernsanierung für uns als Paar schon reicht als Prüfung und wir nicht noch eine Katastrophe brauchen.
Ja, ja. Wobei, mir hat auch mal ein schlauer Mensch gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber dass einem das Schicksal auch immer in Anführungsstrichen so viel zumutet, wie man tragen kann.
Das klingt wie Rudolf Steiner.
Ja, nee, der war es aber nicht, war irgendjemand anders. Und man denkt dann eben manchmal, man schafft es gar nicht, aber dann wächst man so ein bisschen über sich hinaus, oder?
Ja, man wächst auf jeden Fall. Und man leistet Sachen, die sind der Wahnsinn. Also wenn ich denke, in den ersten drei Wochen, ich muss zugeben, ich bin ein Warmduscher.
Ja,
und
auch.
Ja, gut, Wasser hatten wir zum Glück noch, das war das Einzige, aber nur Kaltes. Und weil wir den ganzen Tag in diesem Schlamm, der war auch ätzend irgendwie mit der Zeit, ne? Ja, musste man ja auch mal duschen. Ja, dann habe ich dann abends geduscht.
Kalt.
Eiskalt, wie es aus der Leitung kommt. Ich glaube, meine Schreie hat man im ganzen Gebiet gehört. Weil, also das kann ich nicht. Ich muss mein warmes Wasser haben. Ja, das sind aber so Sachen, ja, da muss man durch, ne? Nützt dir nichts.
Da wäre so vor, wie so gegen 19 Uhr alle abends duschen und überall hörst du so ganz im Wohngebiet die Schreie.
Ja, es war, du warst auch manchmal froh, wenn so 19, 20 Uhr waren und die Notstromaggregate aufhörten zu laufen.
Ah, oh, dann kehrt weil Ruhe ein, ne?
Da kehrt Ruhe ein. Das war so, du hörst aus allen Ecken, die Dinger laufen, die machen einen Lärm. Einer hatte eins von der Bundeswehr, so ein ganz altes Teil. Wenn der das anschmiss, hast du kein Wort mehr verstanden. Und er wohnte direkt neben mir. Und Der Wahnsinn. Mhm. Dann hast du die, wie wir endlich schon Strom hatten, fing das nächste an, die Trockengeräte zu laufen. Mhm. Die musstest du ja auch, die liefen ja auch rund um die Uhr. Da musstest du alle paar Stunden in den Keller gehen, Wasser da rausnehmen, raustragen, wegschütten und wieder die Wanne einbauen. Ich hatte im Keller 4, 5 Trockengeräte laufen. Ohne Ende.
Oh. Also jetzt ist wieder Ruhe eingekehrt.
Ist Gott sei Dank wieder eingekehrt, ja.
Das ist sehr schön. Hier bei uns kehrt jetzt auch Ruhe ein, weil wir fahren jetzt.
Genau, wir wollen jetzt schön essen gehen.
Ja, schön essen gehen. Und vielleicht noch auf den Sundowner zum Nachtzeitloh an die Peene.
Ja.
Vielleicht.
So. Outro, mein Schatz.
Genau. Auch danke, dass ihr auch die heutige Folge mal wieder gehört habt. Jetzt habe ich, das ist eigentlich dein Text, ne?
Ja, und du geh mal näher ans Mikro.
Ja, ja, dann mach du mal.
Vielen Dank, dass ihr die heutige Folge gehört habt. Und ihr wisst ja, immer zum Monatsersten gibt es die nächste Folge auf die Ohren.
Ja, mal schauen, ob wir es heute schaffen, weil heute ist schon der Monatserste.
Ich gebe mir Mühe.
Wir sind zuversichtlich.
Ich tue, was ich kann.
Genau, mehr über uns und das Hausprojekt findet ihr bei Instagram und Facebook und überhaupt und sowieso in diesem Internet, jeweils unter kennsanierung-podcast.
Ja, und lasst doch gerne eure Kommentare. Da habt ihr in letzter Zeit mehr gemacht.
Haben ja, freuen wir uns sehr. Da geht noch mehr. Definitiv. Auch geht noch mehr bei Abonnenten. Also ihr könnt uns nämlich auch abonnieren. Und ihr könnt uns an Freunde weiterempfehlen. Also auch ihr, ne? Immer schön weiterempfehlen. Seid ihr selbst mit dabei. Lasst uns auch gerne ein Like oder auch eine Rezension da. Und es bleibt uns jetzt noch zu sagen, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Das mit diesem Tschüss müssen wir nochmal irgendwie...
Ja, das sagen wir jedes Mal.
Na gut, ich mache jetzt mal den Kühlschrank wieder an.
Ja, du machst den Kühlschrank wieder an. Wir gehen jetzt essen.
Genau. Ich gebe dir mal den Rest von deinem Bier. Ich habe dein Bier getrunken.
Du hast meins getrunken?
Ja, ich habe doch gesagt, meins steht da drüben.
Na toll.
Bei 30 sind dran hier. Hier kommt das Bier.
Warte, guck mal, was ich noch gekriegt habe.
Du kriegst noch ein Stück.
Eine Neige.
Und jetzt kriegst du das Warme, wo sie das schon gespuckt hat. Guck dir das an. Das ist so ein Spucknapf, gab es früher, ne? In den Kneipen.
Willkommen in einer modernen Ehe.
So. Und?
Dankeschön.
Ja, bitte.